Anna, wenn du im Oberösterreich des 18. Jahrhunderts leben müsstest, was würde dir mehr zu schaffen machen? Die unbeherrschte Natur oder doch der ungezügelte Katholizismus?
Auf jeden Fall der Katholizismus. Ich glaube, mit der Natur, der könnte ich auch was Schönes abgewinnen. Der Katholizismus in dieser Form hört sich doch eher sehr anstrengend an.
Mathis, wie ist es bei dir? Lieber Launen der Natur oder die der gottesfürchtigen Bauern?
Ich bin in unmittelbarer Nähe zur Natur aufgewachsen und sehr viel im Wald rumgerannt als Kind und habe Baumhäuser gebaut. Deswegen hätte ich damit überhaupt kein Problem. Das wäre vielleicht sogar die beste Flucht vor dem Katholizismus.
Okay, große Einhelligkeit. Ich wähle auch, die Natur ist das geringere Übel, denn die behandelt wenigstens alle gleich. Und nach dem Film, über den wir heute sprechen wollen, habe ich auch den Eindruck, dass man sich vor ihren Gewalten zumindest etwas besser schützen kann. Wenn man so will, könnte man auch sagen, ein Sturm kann Häuser zerstören, aber er greift wenigstens nicht in jede Facette des Lebens ein, kontrolliert eben nicht das Denken, das Handeln oder sogar das Sterben, so wie es der Glaube oder die Gottesfürchtigkeit in des Teufels Bart tun. Darüber, welche Rolle soziale und religiöse Zwänge im neuen Film des österreichischen Horrorduos Veronika Franz und Severin Fiala spielen, aber auch welche Funktion die Natur darin einnimmt, gehört sicherlich zu den Themen, über die wir heute sprechen werden. Damit sage ich herzlich willkommen zu Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Anna Meyerhauser
Hallo.
und Mathis Rabe.
Hallöchen.
Ich bin Arabella Wintermeyer. Schön, dass ihr da seid. Anna, du bist heute zum ersten Mal bei Katz zu Gast. Du schreibst als freie Journalistin über Kultur und Gesellschaft und warst bis 2023 über 5 Jahre lang Chefredakteurin des Missy-Magazins. Danach hast du dann das österreichische Online-Magazin Tag 1 mitgegründet und magst uns vielleicht selbst einen kurzen Einblick geben, worum es dabei geht und was du dort genau machst.
Genau, Tag 1 ist ein konstruktives und lösungsorientiertes Online-Magazin. Wir fokussieren uns im Moment hauptsächlich auf die Schnittstellen von Politik und Medien, was in Österreich auch ein bisschen ein unterversorgtes Thema ist.
Und Mathis, du bist ebenfalls zum ersten Mal hier bei Katz. Du bist Musikjournalist, aber auch Filmkritiker und schreibst vor allem für Zeit Online und man kann dich beim Deutschlandfunk hören. Außerdem bist du Redaktionsmitglied bei Kinozeit. Das stimmt alles so?
Das ist eine umfassende Vorstellung. Vielen Dank.
Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über des Teufels Bart diskutieren werden, der ja nun gerade als österreichischer Kandidat ins Rennen geschickt wurde für den internationalen Oscar und damit nach seiner Premiere auf der Berlinale nochmal eine zweite, eine größere Aufmerksamkeit erfährt. Bevor wir auf den Film selbst zu sprechen kommen, würde mich allerdings interessieren, wie sehr ihr euch mit dem bisherigen Werk von Veronika Franz und Severin Fiala beschäftigt habt, beziehungsweise wie ihr ihm gegenübersteht. Mathis, wie ist es bei dir? Verfolgst du aktiv, was das Regieduo so veröffentlicht?
Ja, ich mag Ich sehe und The Lodge mochte ich beide gerne und war dementsprechend auch sehr gespannt auf das Teufelsbad. Ich erzähle immer gern die Anekdote. Ich glaube, es war beim Fantasy Filmfest, als The Lodge gezeigt wurde, die beiden erzählt haben darüber, wie sie sich kennengelernt haben. Nämlich interessanterweise hatte das mit Kindern zu tun, die ja auch in den Filmen der beiden eine Rolle spielen. Veronika Franz ist ja die Ehefrau von Ulrich Seidel und Severin Fiala wiederum dessen Neffe und war auch einst der Babysitter des Paares. Und das heißt, wenn die Kinder dann irgendwann im Bett waren, hat sich Severin Fiala in der Wohnung, dem Haus, was auch immer, von Seidel und Franz Horrorfilme angesehen. Und wenn dann Veronika Franz nach Hause kam, haben sie sich zusammen weiter Horrorfilme angesehen und so entstand die Saat fürs gemeinsame Filmemachen. Das haben sie zumindest bei diesem Publikumsgespräch mal erwähnt. Und deswegen fand ich es immer ein bisschen kurios, dass vor allem in ihren ersten beiden Filmen Kinder gar nicht so gut wegkommen. Beziehungsweise Gewalt und Tod in der Familie immer ein großes Thema sind. Das fand ich immer irgendwie eine kuriose Ironie. Und jetzt in dem neuen Film sind Kinder ja irgendwie auf eine interessante Art und Weise abwesend. Also spielen wieder eine Rolle, aber ein bisschen anders. Deswegen, ja, ich finde, das schaffen dieses Regie-Duo ist auf jeden Fall interessant.
Mir geht es ganz ähnlich, auch wegen der Motive, die du gerade schon angesprochen hast, und auch diese Verknüpfung, dachte ich mir auch schon, die ist eigentlich sehr bemerkenswert, um nicht zu sagen komisch, dass man eben diese vielen Familienbande hat zwischen eben Veronika Franz und Severin Fiala, aber auch Ulrich Seidel, dass man gemeinsam Filme macht und sich doch immer diese Familie als Hort, in dem der Horror gedeiht, raussucht. Sehr skurril. Ich mag auch die Filme Lodge und ich sehe sehr gerne, auch wenn ich finde, dass es beiden wesentlich schlechter gelingt als des Teufels Bad, diese dichte Atmosphäre des Grauens zu erzeugen, wie wir sie jetzt eben in dem neuen Film erleben. Muss aber auch sagen, dass mir erst in dem Zuge des Beschäftigens mit des Teufels Bad bewusst geworden ist, dass Veronika Franz für Ulrich Seidel auch immer die Drehbücher geschrieben hat. Denn Ulrich Seidels Filme, würde ich sagen, in diesem Konvolut bedeuten mir noch ein kleines Tickchen mehr, besonders eben diese Paradies-Trilogie und diese außergewöhnliche Art, sich an Heimat anzunähern. Ich würde fast sagen, das sind Anti-Heimat-Filme und in diesen dokumentarisch anmutenden Stil auf die diversen Heucheleien, die in diesem vermeintlich ländlichen Idyll gedeihen, sich anzunähern. Anna, du bist ja selbst auch in Österreich aufgewachsen, kennst also wahrscheinlich sehr gut die Gepflogenheiten dort. Mich würde interessieren, wenn wir heute schon über ein österreichisches Duo sprechen, wie bekannt, wie etabliert sind sie denn dort, ihre Filme? Und auch vielleicht im Kontext von Ulrich Seidel. Also nimmt man das als etwas Bereicherndes wahr oder ist das eher, weil man sich eben so kritisch mit der Heimat auseinandersetzt, hat das was von Nestbeschmutzertum, um es mal ganz krass auszudrücken?
Ich würde sagen, heute tatsächlich weniger von Nestbeschmutzertum. Das Regie-Duo ist schon sehr bekannt in Österreich und es wird sich auch durchaus sehr oft so positiv drauf bezogen und so etwas wie die Nominierung für den Auslands-Oscar. Das kommt natürlich immer gut an. Ich glaube, es hat jetzt nicht ganz so diese provokative Sprengkraft, wie das vielleicht bei den frühen Ulrich Seidel-Filmen war.
Wie stehst du persönlich den Filmen gegenüber, also gerade von Franz und Fiala?
Ich kenne die beiden auch mehr aus diesem Umfeld, eben der Ulrich Seidel Filmproduktion. Ich habe persönlich vorher tatsächlich nur Ich sehe gesehen. Da geht es mir sehr ähnlich wie dir. Also ich fand das auch immer sehr, sehr spannend, diesen Umgang mit den Abgründen von Mutterschaft und Elternschaft aus diesem Familienkontext heraus. Genau, vor allem interessiert es mich aber auch so in diesem Umfeld der Ulrich Seidel-Filme.
Ich fand es ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, sie polarisieren gar nicht mehr so sehr die Filme von Ulrich Seidel, auch wenn man jetzt auf die Rezeption von Des Teufels Bad blickt, trifft das ja eigentlich zu. Also man findet kaum eine Kritik, die diesen Film wirklich negativ bewerten würde. Was mich schon durchaus verwundert, weil man eben bei Des Teufels Bad, aber auch bei den anderen genannten Filmen immer eine sehr schonungslose Darstellung von Tabuthemen und von sozialen Abgründen sieht. Ich würde auch sagen, das sind Filme, die nicht polemisch sind, aber doch eben provokativ. Und vor allem sind sie gut darin, einen Diskurs um Dinge zu eröffnen, die eigentlich eher unbequem sind und die eigentlich lieber ausgeblendet werden. Wie gesagt, für mich macht Des Teufels Bad das sehr, sehr gut. Bevor ich euch nach eurem ersten Eindruck zum Film frage, nochmal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, worum es darin denn nun eigentlich geht. Das düstere historische Phänomen, mit dem sich der Film beschäftigt, wird ja eigentlich schon in der Eröffnungssequenz thematisiert, ehe es dann am Schicksal der jungen Agnes in aller Ausführlichkeit durchexerziert wird. Agnes ist eine junge Frau, die im dörflichen Oberösterreich des Jahres 1750 lebt und dort zu Beginn der Handlung den Bauern Wolf heiratet und damit sich in eine neue, ihr noch gänzlich fremde Familie einfinden muss. Des Teufels Bad kreist dann darum, wie Agnes, die uns als eine ziemlich zartfühlende, empathische, aber auch sehr naturverbundene Frau gezeigt wird, an der Kargheit ihrer neuen Lebensumstände und der sozialen Isolation zerbricht. Denn einerseits zeigt ihr Ehemann kein näheres Interesse an ihr, entzieht sich jeglicher Intimität, weshalb auch Agnes inniger Kinderwunsch unerfüllt bleibt, und andererseits wacht ihre Schwiegermutter, die von allen nur die Gänglin genannt wird, mit strengem Blick über sie. Ihr trister Alltag beinhaltet dann vor allem schwere körperliche Arbeit am Karpfenteich, den Haushalt und natürlich die Fürsorge für den Ehemann. Freundschaften und Musikern hingegen werden ihr verboten, meist mit der Begründung, dass das doch dem Herrgott nicht gefallen würde. Über diese Einsamkeit verliert sich Agnes dann immer weiter in einer fanatischen Form des Glaubens und rutscht schließlich in eine schwere Depression ab, die ihre Mitmenschen allerdings nicht als solche erkennen, bis sie dann irgendwann keinen Ausweg mehr sieht und tötet. Allerdings nicht sich selbst, sondern ein fremdes Kind. Und das ist dann das besagte historische Phänomen, um das es in Des Teufels Bad eigentlich geht, denn Veronika Franz und Severin Fiala erzählen vom sogenannten mittelbaren Selbstmord. Gemeint ist damit eine ja recht paradoxe Praxis, die vor allem von Frauen begangen wurde im 17. und 18. Jahrhundert, die eigentlich ihrem eigenen Leben ein Ende setzen wollten, dann aber andere ermordeten, um selbst hingerichtet zu werden. Das Kalkül dahinter ist, dass anders als beim Suizid die Menschen, die zum Tode verurteilt sind, noch die Möglichkeit zur Beichte haben, also von der Sünde gereinigt werden können und in den Himmel kommen können. Anna, hat dich das Teufelsbad auch so verstört zurückgelassen wie mich?
Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der einfach so einen Sog entwickelt und über dem wirklich von der ersten Minute an so eine Spannung und eine unvoll heile Stimmung hängt, wo man irgendwie auch sofort weiß, dass das alles hier nicht gut ausgehen wird. Das macht der Film sehr, sehr gut. Er arbeitet mit diesen sehr, sehr düsteren Bildern und natürlich ist auch dieses, ich muss dazu sagen, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe, sondern auf einem Screener auf meinem eigenen Laptop und das auch am helllichten Vormittag sozusagen und dass ich dann im Endeffekt auch sehr froh drüber war, weil er selbst in diesem Setting einfach eine unglaubliche Kraft entwickelt und ich sage mal, und auch der Umgang mit den Kindern, das ist einfach sehr, sehr hart anzusehen. Ja, gleichzeitig ist natürlich dieses Phänomen des mittelbaren Selbstmords sowas, wo man sich erstmal denkt, ah ja, okay, was ist denn das? Wenn man dann länger, also mir war es dann aber trotzdem recht schnell, recht verständlich, weil ich eben auch diese katholischen Logiken recht gut kenne. Und fand es trotzdem interessant, dass ich eigentlich vorher noch nie davon gehört hatte.
Auf die katholischen Logiken kommen wir bestimmt noch mal ausführlicher zu sprechen. Mathis, ich nehme an, du hast den Film auch zum ersten Mal während der Berlinale gesehen. Wie hast du denn das Teufelsbad da erlebt?
Ja, ich habe ihn auch bei der Berlinale gesehen, wo er ja Premiere gefeiert hat. Und das war insofern ganz gut, als ich vorher wenig über den Film wusste und dann fand, dass der meine Erwartungen ganz gut unterlaufen hat. Also du hast ja auch eben schon gesagt, du fandest den noch eindrücklicher als die beiden vorherigen Filme von Franz und Fiala. Und mich hat, glaube ich, auch besonders bekommen, dass er eben nicht wie ein Genrefilm inszeniert ist, sondern so quälend ruhig und naturalistisch inszeniert ist, sodass man sich nicht irgendwie darauf verlassen kann zu sagen, ah, das ist ja hier überzeichnet, das ist ja eine Genre-Trope, es ist ja nur ein Film, sondern es ist eben ganz real. Und wenn dann die Texttafel am Ende des Films kommt, dann wird nochmal umso mehr klar, dass das ein realer, historischer Horror ist, der aber vielleicht auch noch in die Gegenwart weist. Und jetzt haben natürlich alle Kritiken auch über das Thema mittelbarer Selbstmord geschrieben, weil es natürlich ganz irgendwie interessanter und wichtiger Kontext ist, um diesen Film zu besprechen. Und ich bin normalerweise jetzt auch überhaupt niemand, der irgendwie Spoilerwarnungen fordert, aber in dem Fall hat es tatsächlich, glaube ich, mich emotional dann noch mit am härtesten getroffen, als am Ende des Films diese Texttafel erschienen ist, die mir vermittelt hat, dass das alles real ist, was ich davor gesehen habe. Und ich glaube, es ist auch geschickt, dass sie das erst ans Ende des Films gepackt haben, sodass man vorher wirklich ganz nah am Schicksal dieser Frau ist und emotional bei ihr ist. Also ja, ich finde, das ist ein wunderbar perfider und schlagkräftiger Film, gerade weil er auch ganz anders inszeniert ist als die beiden vorherigen Horrorfilme der Regisseurin.
Ihr habt jetzt beide schon vieles von dem genannt, was auch mir sehr gut an dem Film gefallen hat. Und vor allem, Mathis, du hattest es gerade nochmal aufgemacht, die Art und Weise, wie diese Verstörung erzeugt wird. Ich würde sagen, die passiert ja fast in Wellen. Also wir haben gleich diese Eröffnungssequenz, die ich schon erwähnt habe, die, wie gesagt, ja im Kleinen schon zeigt, was eigentlich dann auch Agnes erwarten wird. Da sehen wir zuerst eine andere Bauersfrau, die einen fremden Säugling stiehlt, an dem Wasserfall, an den Vorsprung tritt, ihn fallen lässt. damit auch tötet und dann aber auch schnurstracks quasi zu einem Schloss geht, ihre Tat gesteht, um dann hingerichtet zu werden. Und einen Schnitt später sehen wir dann, wie diese Leiche der Frau öffentlich ausgestellt worden ist, wie sie auch enthauptet worden ist. Der Kopf steht in einem Käfig daneben und wie aber auch Finger und Zehen abgetrennt wurden, weil man auf der anderen Seite daran glaubt, auch wenn diese Frauen quasi bestraft werden müssen, dass sie auch Glück bringen, also dass es Talismänner gibt, die dann aus Fingern und Zehen, wie gesagt, gemacht werden. Dann ist es aber interessant, dass dieser Film weggeht von diesem ersten Schock, den er erzeugt, dass er eigentlich über die weitesten Strecken auf Schreckensbilder verzichtet, seinen Horror eben nicht aus blutigen Splatter-Szenen oder exzessiven Gewaltdarstellungen schöpft, sondern, Mathis, ich glaube, das hast du auch genannt, auf diese naturalistischen Darstellungen von Agnes Alltag zurückgreift und dennoch es schafft, ein stetes Unbehagen auszulösen. Und dann eben ganz am Schluss wieder zurückgeht in dieses Drastische, indem er klar macht, das ist auch so realistisch, wie es die Zeit über lang aussah. Denn wir erfahren, es gab über 400 Fälle allein im deutschsprachigen Raum dieses mittelbaren Selbstmords. Und klar wird dann auch, dass sowohl besagte Bauersfrau vom Anfang, aber auch Agnes Figur auf echten Verhörprotokollen basieren, die sich Fiala und Franz zu Gemüte geführt haben, um diese beiden Figuren zu schaffen. Ich würde sagen, trotz dieser historischen Einordnung, die das Teufelsbad am Ende nochmal vornimmt, ist es ein kraftvoller Film, der eben nicht allein solipsistisch in dieser Vergangenheit verweilt, also nicht nur bereits Überkommenes verhandelt. Wahrscheinlich ist das aber dann auch schon der erste Punkt, über den wir genauer sprechen sollten. Mathis, welchen Mehrwert hat es denn für dich, dass Franz und Fiala dieses düstere Kapitel der Geschichte nochmal aufrollen? Was ragt davon denn vielleicht bis in unser Jetzt hinein?
Ja, ich habe über die Frage, ob das irgendwie historisch abgeriegelt ist oder eben ins Jetzt weiß, viel nachgedacht, weil ich hatte einige irgendwie Kritiken oder Letterboxd-Kommentare oder so gelesen, wo Leute gesagt haben, der einzige Trost, den man hat, wenn man aus diesem niederschmetternden Film kommt, ist zu sagen, das ist ja zum Glück alles lange her. Also scheinbar, obwohl Franz und Fiala auch in jedem Interview irgendwie darüber sprechen, wie wichtig ihnen das war, ganz deutlich zu machen, dass ihre Geschichte Bezüge zur Jetztzeit hat, ist das nicht unbedingt allen ZuschauerInnen so ergangen. Aber ich hatte das Gefühl schon, also gerade wenn man irgendwie natürlich darüber nachdenkt, inwiefern Religion Moralvorstellungen prägt, dann muss man ja nur irgendwie gar nicht mal so weit über den Tellerrand hinausgucken und zum Beispiel irgendwie das Zurückrollen von Abtreibungsrecht oder Queer- und Transfeindlichkeit in den USA, die irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren zu beobachten war, wo das Religion auch Gesetzgebung beeinflusst und so weiter, um irgendwie festzustellen, dass das auf jeden Fall nach wie vor ins Hier und Jetzt weist. Und selbst wenn dem nicht so wäre, also allein, dass das ein sehr unterbetrachtetes Phänomen war, weil diese depressiven bäuerlichen Frauen von der Geschichtsschreibung natürlich vergessen worden sind, größtenteils. Selbst wenn es nur das wäre, also quasi denen ein Denkmal zu setzen und das bekannt zu machen, wäre das ja auch schon ein sehr nobles Vorhaben für diesen Film. Also ja, ich habe das durchaus gesehen, dass man da was rausziehen kann, auch fürs Hier und Jetzt.
Ich würde mich anschließen, was die religiösen Dogmen angeht, auch wenn sie natürlich weicher geworden sind, sind sie nicht wegzuleugnen, auch außerhalb des Katholizismus und auf der anderen Seite eben auch der Umgang mit psychischen Krankheiten. Da haben wir zwar in den letzten Jahren eine deutliche Sensibilisierung für erlebt, aber dennoch kann man ja sagen, dass es gerade auf der Depression oder auf bipolaren Störungen noch ein gewisses Stigma gibt, also dass man auch im Heute nicht wirklich weiß, wie man mit diesen Krankheiten umzugehen hat. Aber Anna, wie siehst du das? Wie viel hat das, wovon das Teufelsbad erzählt, mit unserem Jetzt denn überhaupt noch zu tun?
Ja, mir ging es da auch ähnlich wie euch, also dass dieser Film ganz klar in die Gegenwart verweist, was eben den Punkt angeht, wie beeinflussen oder zerstören auch Religion und patriarchale Vorstellungen ganz private Menschenleben oder eben auch wie gehen restriktive Gesellschaften mit Depressionen oder mit Anderssein um. Gleichzeitig hatte ich aber auch den Eindruck, dass man sich vielleicht auch ein bisschen davon, wie soll ich sagen, täuschen lässt, wie akkurat historisch dieser Film scheint. Es gibt ja auch diese ganz tolle Ausstattung, die Kostüme sind sehr authentisch, es wirkt fast dokumentarisch. Gleichzeitig ist es aber schon einfach auch ganz klar ein Blick aus dem 21. Jahrhundert auf 1750 mit dieser Einschränkung, die du ja auch gerade schon genannt hast, dass man eigentlich relativ wenig über das kleinbäuerliche Leben von Frauen zu dieser Zeit weiß. Und darüber sprechen auch Fiala und Franz, dass sie in den Recherchen, sie haben zwar sehr akribisch wohl recherchiert, aber trotzdem bleibt da eben so eine gewisse eigene Auslegung, weil eben diese Frauen in der Geschichtsschreibung nicht vorkommen.
Ich finde es interessant, also egal, ob man jetzt darauf guckt, geht es um das Patriarchat, was bis heute hineinwirkt, also was heißt hineinwirkt, sehr präsent ist, geht es um religiöse Dogmen, geht es um psychische Krankheiten oder auf der anderen Seite eben dieses historische Denkmal, was ja für sich genommen auch seine eigene filmische Berechtigung hat. Ich würde aber noch einen weiteren Punkt aufmachen wollen, wo das Teufelsbad Dinge verhandelt, die überhaupt nicht speziell mit einer Vergangenheit zu tun haben, sondern eigentlich recht zeitlos sind und auch, wenn man so möchte, universal anwendbar. Und das ist für mich der Umgang mit Schuld in diesem Film. Denn das Teufelsbad, so habe ich es empfunden, interessiert sich eben nicht für individuelle Täterschaft, sondern vielmehr für die Strukturen, die ins Unglück führen, für Dynamiken und für Situationen, aus denen Gräueltaten erwachsen, zusammengenommen. Das macht der Film dann auch an Agnes Schicksal, wie ich finde, sehr, sehr deutlich wiederum, dass es eigentlich so viele Möglichkeiten gegeben hätte, dass sie einen anderen Weg einschlägt, dass es eben nicht so hätte kommen müssen, wären die Dinge nur etwas anders gelaufen, hätte man ihr mal zugehört oder wäre man einfach nur etwas weniger grausam zu ihr gewesen. Das bedeutet dann allerdings auch, dass das Teufelsbad eine gewisse Sympathie für Agnes erzeugt und damit letztlich ja auch für eine Täterin. Anna, ist das eigentlich problematisch?
Nein, problematisch finde ich das nicht. Also es ist ja gerade gut, darauf einen differenzierten Blick zu haben. Gleichzeitig finde ich aber schon, dass der Film eigentlich recht lange diese Sympathie für Agnes aufrecht erhält und sie vielleicht dann doch ein bisschen zu sehr zum Objekt macht oder ihr relativ wenig eigenen Subjektstatus zugesteht, also so diesen, wobei das ja eigentlich gar nicht so ist, weil sie ja sehr bewusst und konkret dann auch handelt. Und wir kommen, also diese Mordszene am Ende ist ja dann auch wirklich sehr brutal und zeugt von sehr viel Willen. Und auch in dieser Beichtszene am Schluss, die ja auch wirklich sehr hart anzusehen ist, hat sie ja dann fast so eine Art hysterischen Anfall, als der Priester sie dann endlich von ihren Sünden freispricht. Und da merkt man ja schon, dass sie eben auch diese Täterschaft in sich hat und dass das auch eben sehr kalkuliert ist und man vielleicht dann auch ein bisschen viel Mitleid mit ihr hat.
Also, nur nochmal zum Verständnis, du würdest gar nicht sagen, dass sie zur Täterin wird, also dass es rein durch die Strukturen bedingt wird, dass sie zur Täterin wird, sondern dass da schon sowas wie eine Vorveranlagung da ist. Hatte ich dich da gerade richtig verstanden?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, sowas ist jetzt einfach schwer zu beurteilen. Aber es ist natürlich schon so, dass der Film ihr halt auch keinen anderen Ausweg bietet. Also alles andere, was sie probiert, wird ja irgendwie auch gleich wieder so im Keim erstickt. Sie ist ja am Anfang eigentlich ganz hoffnungsvoll. Sie freut sich ja auch bis zu einem gewissen Grad auf diese Ehe. Sie möchte eben das Kind haben. Sie ist auch total bereit, zu arbeiten. Und eigentlich möchte sie ja ganz gern in diesen Strukturen, die da sind, funktionieren. Und aber sie schafft es dann eben nicht, da Auswege für sich zu finden. Oder ich finde es auch sehr bezeichnend, dass es gibt da diese kleine Szene von so einer aufkeimenden Frauensolidarität, wo sie sich mit einer Arbeitskollegin bei ihrer Arbeit am Karpfenteich ein bisschen anfreundet. Und es da so ein bisschen Sympathiebekundungen gibt. Und das wird ja dann auch sofort von der Schwiegermutter so im Keim wieder erstickt und es gibt da einfach keinen Ausweg für sich und außer diese strengen religiösen Vorstellungen.
Ja, das fand ich auch sehr schön vom Film gemacht, dass er uns wirklich zeigt, ne, sie versucht sich auf verschiedene Art und Weisen noch irgendwie zu retten, auf eine Art Glückseligkeit vorzudringen, irgendwie eine Freundschaft zu schließen, in der Natur glücklich zu sein, und jede kleine Möglichkeit, die sie sucht, wird aber auch sogleich wieder verschlossen, und sei das nur eben kurz in der Natur zu verweilen. Es gibt ja diesen Moment nach der Arbeit am Karpfenteich, wo sie dann in den Wald hineinhorcht, wo sie das Knacken des Holzes wahrnimmt und ihren Mann Wolf darauf hinweist, und man spürt, okay, er versteht das nicht mal, worüber sie da gerade spricht, worauf sie überhaupt hinaus möchte. Aber Mathis, wie siehst du das? Ist es problematisch, dass der Film ein Mitgefühl für eine Mörderin erzeugt, und wie gelingt es dem Film überhaupt, das zu schaffen? Weil wir ja eigentlich am Beginn schon sehen, wie auch sie sich wahrscheinlich entwickeln wird.
Also problematisch finde ich das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, selbst wenn man es jetzt irgendwie juristisch betrachten wollte, was ich auf jeden Fall nicht kann, aber dann könnte man ja wahrscheinlich sagen, dass es da irgendwie eine mangelnde Schuldfähigkeit gibt, aufgrund dessen, wie es der Figur geht und so weiter. Und filmisch finde ich erstmal solche Ambivalenzen auf jeden Fall interessant. Ich musste daran denken, dass es ja letztes Jahr einen Film gab, der in einem ganz anderen Kontext, aber doch auch von einer Kunstmörderin auf ambivalente Weise erzählt hat, nämlich Saint-Omer, wo es um die Ausgrenzungsgeschichte einer schwarzen Frau geht, im Endeffekt, um dort auch Ambivalenzen und Sympathien beim Publikum zu erzeugen. Und das finde ich erstmal interessant. Ich finde auch die Szene oder die Szenen mit der Schwangeren, die du jetzt eben erwähnt hast, Anna, auch sehr interessant. Es gibt ja so ganz wenige Momente von irgendwie weiblicher Solidarität in diesem Film. Es gibt einen Moment ganz, ganz am Ende. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Und die Beziehung zwischen den beiden wird in dem Moment von der Schwiegermutter zerstört. Aber auch so ein bisschen leidet, also ich habe das Gefühl, das zeigt auch so ein bisschen, was für ein, dass unter diesem großen Erwartungsdruck, der auf Frauen lastet, in dieser Welt, welche Funktion sie irgendwie in der Gesellschaft einzunehmen haben, dann eben sogar weibliche Solidarität und Freundschaften schwer bis unmöglich gemacht werden, weil man es quasi nicht richtig machen kann. Die Schwiegermutter bezeichnet ja dann die Schwangere auch noch als Schlampe. Also möglicherweise ist die außerhalb einer Ehe schwanger geworden oder sowas. Das heißt, Agnes Kinderlosigkeit macht sie für die Gesellschaft nutzlos, und diese andere schwangere Frau hat es aber offensichtlich auch nicht richtig gemacht. Ja, fand ich irgendwie auch auf jeden Fall eine sehr interessante Szene.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal yeah aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Ich finde das jetzt interessant, dass ihr auch beide die Schwiegermutter erwähnt habt. Vielleicht wollen wir darüber auch noch mal einen kurzen Moment sprechen. Ich finde das sehr interessant. Ich hatte das ja vorhin gesagt, dass der Film eigentlich nicht an individueller Täterschaft oder Suche nach individuellem Bösen interessiert ist. Ich würde sagen, das gilt auch für die Nebenfiguren, weil auch wenn jetzt diese Schwiegermutter, besagte Gänglin, eine sehr unliebsame Figur ist, die für Agnes tatsächlich auch zu einer großen Hürde wird, die ihr eben immer wieder sagt, was sie alles falsch macht, sei es bei der Arbeit am Karpfenteich oder am heimischen Herd, dass auch sie eigentlich, so ging es mir zumindest, interessiert mich auch, was ihr dazu denkt, nicht als das Böse gezeichnet wird oder als jetzt als böser Mensch per se, sondern dass es eigentlich im Film auf mich so wirkt, als würde man sowohl sie als auch den Ehemann Wolf auch auf eine Art und Weise als in diesen Strukturen gefangen zeichnen. Also bei Wolf haben wir beispielsweise das Thema, das wird auch wirklich sehr subtil, wie ich finde, im Film nur thematisiert, dass er wahrscheinlich im Geheimen homosexuell ist. Also es gibt ja diese Begegnung mit Lenz, einem anderen Bauersmann, dem er eben zwischendurch sagt, wie schön er doch sei. Und eben dadurch, dass er sich dann Agnes bei jeglicher Intimität, wie gesagt, immer wieder entzieht, eben nicht mit ihr schläft. Und bei der Schwiegermutter haben wir auf der anderen Seite immer wieder diese Floskeln, wenn sie Agnes rügt, dann läuft das meistens auf ein, das geht doch nicht oder das gehört sich nicht hinaus. Aber wie gesagt, wie seht ihr das? Bin ich da zu wohlmeinend mit den Figuren oder habt ihr das ähnlich beobachtet?
Ich habe es ganz ähnlich beobachtet. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich diese Schwiegermutterfigur letztlich doch auch ein bisschen klischeehaft und ärgerlich fand. Und ich mich schon auch gefragt habe, ob man das nicht irgendwie auch anders zeigen hätte können, weil es eigentlich total dieses typische Schwiegermutter-Klischee ist, durch alle Zeiten hinweg, die halt einfach so mit der Frau, der neuen Frau, die nicht gut genug ist für den Sohn, nicht zufrieden ist und ihr da eben in alles reinredet. Und gleichzeitig wird ja auch gezeigt, dass das nicht so sein muss, weil die Familie, aus der Agnes selbst kommt, scheint ja durchaus ein liebevolleres Umfeld zu bieten.
Hm, total. Wobei ich sagen würde, auch bei der Schwiegermutter wird das ein Stück weit wieder aufgebrochen, indem man im späteren Umgang, wenn Agnes dann eben ihre schwere Depression bereits entwickelt hat, sie zwar sehr harsch mit ihr ist, da muss man auch immer dazu sagen, dass ja der Depression auch immer fast was Mystisches anhängt. Man hat ja auch, also der Name des Films rührt ja auch daher, dass man früher gesagt hat, Menschen, die depressiv sind, die sitzen eigentlich in des Teufels Bad. Also man hat diese negative religiöse Konnotation. Was ich aber eigentlich sagen wollte, war, dass sie dann auch im Umgang mit Agnes zwar durchaus hart ist, aber dass man ja anmerkt, dass es ihr auch ein Stück weit leid tun. Also da wechselt dann dieses, das gehört sich doch nicht, auch immer mal wieder in, was sollen wir denn mit dir machen? Ich weiß nicht mehr weiter. Aber Mathis, wie gesagt, sehe ich das zu wohlmeinend. Wie geht's dir mit den Figuren im Film, auch abseits von Agnes?
Ich habe das genauso wahrgenommen. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, Anna, was du meinst, dass die Schwiegermutter ein bisschen doch klischeehaft böse gezeichnet ist. Vielleicht ist das auch interessant, irgendwie zu sagen, oder der Zeit entsprechend, dass man sagt, man hat auch eine Figur, die irgendwie so ein internalisiertes Patriarchat ist, eine Frauenfigur, und hat dadurch irgendwie zeigt ein Spektrum daran, wie sich irgendwie, wie sich das ausdrücken kann. Aber ich fand auch, also vor allem interessant, dass Wolf eben kein Bösewicht ist, gerade am Anfang ja eigentlich recht lieb und bemüht wirkt. Und mir ist jetzt beim zweiten Sehen aufgefallen, dass ich fand, dass seine Homosexualität doch gar nicht mal so angedeutet ist. Also es gibt diese Szene relativ am Anfang zwischen ihm und dem Lenz, und dann ist der Lenz tatsächlich auch derjenige, die Figur, die sich später selbst tötet. Das heißt, es ist dann möglicherweise auch impliziert, dass der sich selbst getötet hat, weil für seine Homosexualität in dieser Welt kein Platz ist. Und relativ gegen Ende gibt es noch mal so eine Festszene am Feuer, wo Wolf dann versucht, verschiedenen Männern körperlich nahe zu kommen, so im Suff, und die das dann aber abweisen. Also ich finde, er ist auch so ein bisschen eine tragische Figur auf jeden Fall in diesem Film. Und was ich daraus folgern würde, ist auch, dass hier eben keine einzelne Figur Schuld hat, sondern die Moralvorstellungen. Was auch ganz schön ist, irgendwie Verantwortung und Schuld so strukturell zu sehen, weil das auch für die Bezüge, die man zur Jetztzeit machen kann, ganz gut passt. Ich habe dann auch irgendwie darüber nachgedacht, dass inwiefern psychische Erkrankungen heute irgendwie noch nicht ausgereicht ausreichend ernst genommen werden oder irgendwie zu einer Privatsache gemacht werden, anstatt irgendwie systemisch verstanden zu werden, dann eben ein kapitalistischer Zusammenhang ist, ein Arbeitszusammenhang, ne? Wenn man irgendwie blöd angeguckt wird, wenn man sich krank schreibt und so weiter oder eben nur Symptome bekämpft werden statt Ursachen, damit man möglichst schnell wieder zur Arbeit gehen kann. Das steckt hier nicht direkt drin, aber es hat eben dieses Verständnis von psychischer Erkrankung als was mit einer systemischen Ursache gemeinsam und fand ich dann auch interessant, darüber nachzudenken.
Ja, ich würde dem allem zustimmen. Ich finde, dass es eben auch eine Stärke des Films ist, dass man die Figuren in ihrer Menschlichkeit ernst nimmt und dass man den Eindruck hat, es wird uns immer erklärt, zumindest indirekt, sei es durch Bilder oder durch schnelle Blicke, weshalb sie so handeln, wie sie handeln, in welchen Strukturen und in welchen Zwängen sie festhängen, auch wenn natürlich manche Figuren mehr Schuld auf sich laden als andere. Aber wie gesagt, das steht gar nicht so sehr im Fokus. Wenn wir aber darüber sprechen, über die Menschlichkeit in diesem Film und dass wir eben den Figuren, obwohl es etwas ist, was uns ja historisch gesehen doch ein Stück weit fern ist, muss man, finde ich, auch nochmal auf die Hauptdarstellerin zu sprechen kommen, auf Anja Plaschk. Die ist ja eigentlich in erster Linie als Musikerin bekannt, als Soap and Skin, und war eigentlich noch nicht sehr häufig als Schauspielerin zu sehen. Man hat sie in Ruth Beckermanns Experimentalfilm Die Geträumten erlebt oder in der Adaption von Helene Hegemanns Axolotl Roadkill. Des Teufels Bart ist aber eindeutig ihre bislang größte und auch komplexeste Rolle. Ich persönlich war sehr beeindruckt von ihrem Schauspiel, gerade mit dem Wissen, dass sie eigentlich noch gar keine richtige Erfahrung in diese Richtung hat. Aber Anna, wie ging es dir mit Anja Plaschk in dieser Besetzung?
Ich finde auch, also sie macht das großartig. Dafür, dass sie ja so wenig Schauspielerfahrung auch hat, ist es wirklich sehr beeindruckend. Ich finde, sie ist auch eine großartige Musikerin. Für mich hat das eigentlich fast so gewirkt, als wäre ihr diese Rolle so auf den Leib geschrieben worden, weil sie ja auch schon sehr lange so immer ein bisschen dieses Image hatte von so einem sphärischen Wunderkind. Sie ist ja auch selbst auf einem Bauernhof in der Steiermark aufgewachsen und etwas, das ihre Musik auch immer wieder sehr stark beeinflusst hat. Und deshalb hat das teilweise für mich schon fast zu gut gepasst. Sie spricht auch selbst darüber, wie sehr sie so diese Rolle angesprochen hat und berührt hat sofort, was ich auch sehr nachvollziehbar finde. Genau, auf der anderen Seite fände ich es in der Zukunft auch nett, sie vielleicht auch bald wieder einmal als Schauspielerin zu sehen, vielleicht in einer etwas weniger erwartbaren oder nicht ganz so naheliegenden Rolle. Ich habe gerade ein Interview mit ihr gelesen und das fand ich sehr nett in der Wiener Stadtzeitung Der Falter, wo sie eben darüber spricht, wie viel ihr diese Rolle und diese Schauspielerfahrung bedeutet hat, aber dass sie sich eben sagt, sie würde sich auch freuen, wenn sie demnächst vielleicht einmal in einer Komödie besetzt wird oder so. Also etwas, was ihrem düsteren Werk nicht ganz so nahe ist. Und ich muss sagen, das finde ich auch total super. Da wäre ich sehr gespannt drauf. Und ich finde es auch spannend, weil ja der Darsteller von Wolf, David Scheidt, ja eigentlich ein Kabarettist ist und der hier in dieser sehr ernsten Rolle auch glänzt. Und ich denke, das ist halt immer, bringt halt immer eine neue Komponente total rein.
Mit Anja Plaschk ging es mir sehr, sehr, sehr wie dir. Ich höre ich schon immer ihre Musik, seit es sie gibt. Und ich finde, das macht total Sinn, wenn man die Musik gehört hat und dann den Film sieht. Das sind ja quasi sehr ähnliche Motive, die sie da aufarbeitet. Und selbst in der Figur der Agnes findet sich auf der einen Seite dieses finster Melancholische und auf der anderen Seite aber auch das sehr Zarte, das eben auch in ihrer Musik eine Rolle spielt. Also es fühlt sich fast schon skurril an, als würde sie sich selbst spielen oder als würde das zumindest dieser öffentlichen Persona, die man von ihr als Soap and Skin hat, sehr, sehr nahe kommen. Ich hatte auch während der Berlinale mit ihr gesprochen und da hat sie auch nochmal aufgemacht, wie sehr die Erfahrungswelten von Agnes mit ihrer eigenen übereinstimmen, soweit sie es denn können über diese Jahrhunderte hinweg. Da ging es einerseits um die persönliche Erfahrung mit Depressionen, auf der anderen Seite aber auch eben die steirische Heimat, die du schon genannt hast, und auch den religiösen Dogmen und dieses besondere Gefühl, das Agnes ja auch hatte, man muss es eigentlich Angst nennen, nicht Gefühl, dass da immer was Bestrafendes in dieser Religion ist, immer etwas Lauerndes, dass man mit einem kleinen Fehltritt sich eigentlich schon ins Abseits schießen kann und einem irgendwie die Verdammnis droht. Ja, also mir ging es ganz genau gleich. Mathis, wie hast du das wahrgenommen, Anja Plaschke in diesem Film? Ist sie dir vorher auch schon in irgendeiner Form begegnet?
Mir ging es ganz anders. Nee, mir ging es natürlich genauso. ja, ich mag ihre Musik auch gern. Ich finde ganz interessant, dass sie durch ihre Doppelfunktion in diesem Film als Komponistin des Scores und als Hauptdarstellerin vielleicht auch die Möglichkeit hatte, dass das wirklich so miteinander spielt und aufeinander reagiert irgendwie, dadurch, dass sie sich selbst noch dann auch klanglich in Szene setzt, gerade in der zweiten Hälfte des Films, wo es ja dann ganz viel zu ächzen und zu knarzen und zu dröhnen beginnt auf der Tonspur, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ja klar, das ist eine sehr beeindruckende Leistung, gerade natürlich in der großen Schlussszene, dem Monolog der Beichtszene. Und ich habe zufällig gesehen die Tage, dass der bekannteste Song von Soap and Skin, Me and the Devil, auf TikTok viral gegangen ist, im Zusammenhang mit einem Trend zum Film Smile 2. Also das noch als Anekdote an der Stelle. Das ist ein gutes Jahr für Anja Plaschke.
Ich weiß nicht, ob ihr Smile 2 so nahe wäre, aber sehr gut. Du hast die Beichtszene gerade schon erwähnt, die fand ich auch am beeindruckendsten in dieser ganzen schauspielerischen Leistung. Ich fand es auch ganz, ganz interessant, dass Martin Gschlacht, der die Kamera führte bei dem Film, auch gesagt hat, er musste selber weinen, er hätte nicht damit gerechnet. Und auch Fiala und Franz sprechen darüber, wie intensiv sie sich auf diese Rolle vorbereitet hat und wie extrem sie dann auch war, tatsächlich diese Rolle in aller Deutlichkeit, mit aller Dringlichkeit zu spielen. Also man hat ja auch bei sehr niedrigen Temperaturen gedreht, dass sie sich da aber dennoch ohne Meckern und Murren irgendwie aufgehalten hätte, auch länger als sie hätte müssen. Und dass ganz spontan so Szenen wie die mit den Schmetterlingen zustande kamen, die gar nicht im Drehbuch gestanden wären. Wer weiß, ob das alles so stimmt, aber nachdem es so gut zu Soap and Skin passt, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Wenn wir über diese authentische Atmosphäre sprechen, die der Film erzeugt, wir nennen es mal den Anschein von authentischer Atmosphäre, müssen wir auch nochmal, ich habe ihn bereits erwähnt, über Martin Gschlacht bzw. seine Kamera sprechen, wie ich finde. Er ist dafür ja auch bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden. Anna, wie hast du die Kamera in des Teufels Bad denn wahrgenommen? Wie interessant ist der Film für dich auf visueller Ebene?
Ich fand ihn natürlich sehr interessant. Also diese Bilder, die sind ja einfach wunderschön. Also es fängt auch so dieses Nebelige in Oberösterreich sehr gut ein. Und diese Landschaften, die eben gleichzeitig sehr lieblich, aber eben auch sehr bedrohlich sein können. Und er fängt das ja fast so in so altmeisterlichen Bildern ein. Also man hat ja da immer sofort so eine Referenz zu großen Gemälden oder so. Trotzdem fand ich auch, dass auf so einer ikonografischen Ebene war es für mich als Österreicherin manchmal auch ein bisschen zu erwartbar. Also der Film spielt ja sehr stark auf dieser Klaviatur von so katholischen Gruselbildern, also so diese starren Jesus-Püpplein und die abgeschnittenen Fingern und die Rosenkränze und überhaupt die Gewalt gegen Tiere und so, das ist halt mir alles so aus der österreichischen Literatur und dem österreichischen Film schon sehr nahe. Und da hätte ich mich manchmal auch gefreut, wenn der Film etwas innovativere Bilder für diesen Schrecken gefunden hätte. Was die Kameraleistung an sich aber natürlich überhaupt nicht schmälern soll.
Mathis, wie ging es dir damit? Hättest du dir zeitweise auch noch etwas kreativere Bilder gewünscht, um die Geschichte von Agnes zu zeigen?
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich hatte auch das Gefühl, manche Bilder, irgendwie der Ziegenbockkopf und sowas, sind natürlich als Motive jetzt nicht neu. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht ganz so viel österreichisches schlechte Laune-Kino gesehen habe, dass es für mich noch nicht so abgenutzt wirkte. Beziehungsweise, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es eben nicht in einem Genre-Kontext stattfindet, also so wie das, wie es hier narrativ irgendwie nichts Übersinnliches oder Übertriebenes braucht, um irgendwie wirklich ganz, ganz großes Unbehagen zu erzeugen, so funktioniert das auch auf der visuellen Ebene, dadurch, dass die diese Räume meistens nur irgendwie von Feuern und Fackeln beleuchtet sind und dann da manchmal die Augen von toten Tieren so dazwischen hervorstechen, aber es ist eben nichts Dämonisches oder Übersinnliches, sondern zeigt einfach, dass die Welt vor der Elektrizität scheinbar eine gewesen ist, in der ich mich sehr viel gegruselt hätte. ja. Und ich fand noch auffällig, wenn es einmal hell ist, dann sieht man ganz oft so Wolkendecken irgendwie. Da habe ich im Kino gedacht, vielleicht ist Gott selbst eine unsichtbare Figur in diesem Film, die jetzt gerade sehr missbilligend da hinunterguckt.
Damit würde man aber Franz und Fiala fast unterstellen, dass sie so eine Gottesfigur auch sehen würden, oder? Ich sehe das nicht als so einen Film, der da irgendwas was Mystisches tatsächlich sehen würde, sondern eben nur den Schrecken dessen, was die Menschen daraus machen.
Wahrscheinlich nicht. Beziehungsweise, also wenn es das Bild nur impliziert oder so, dann kann das ja auch so ein bisschen zynisch gemeint sein. Ich fand ganz interessant an der Stelle die Anekdote, dass in der Beichtszene ja tatsächlich ein echter Priester dort Anja Plasch gegenüber saß. Und ich glaube im Genre-Geschehen-Podcast, liebe Grüße, habe ich gehört, dass Franz und Fiala erzählt haben, dass danach auch gleich der Kameramann und diverse andere Crewmitglieder noch selbst die Beichte ablegen wollten, wo dieser Pfarrer schon einmal da ist und irgendwie so eine bestimmte Stimmung offensichtlich am Set herrschte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so komplett spiritualitätsfern war, die Atmosphäre beim Dreh.
Gut, die Atmosphäre beim Dreh, die kann ich nicht beurteilen, aber ich fände es schade, wenn ein Film, der sich so viel damit beschäftigt, mit diesen negativen Auswirkungen dann letztlich selbst in eine gewisse Spiritualität verfällt. Für mich tut er das aber auch gar nicht. Ich fand die Kamera oder die Bilder gerade deswegen so interessant, weil sie das Subtile suchen. Ich glaube, wir hatten das auch schon, dass der Horror eben entsteht, nicht durch das Schockierende und das Plakative, sondern durch die kleinen Augenblicke, durch das genaue Hinschauen. Mir ist beispielsweise die Hochzeitsszene am Anfang sehr im Gedächtnis geblieben, als sich die Kamera immer wieder auf die Hände der Gäste fokussiert, die Agnes da nach der Trauung über sich tragen, aber auch die Blicke einfängt der Gäste und dass es dann später sich wieder spiegelt. Also wenn die Blicke auf einmal andere geworden sind, während sie am Anfang irgendwie noch freundlich und zugewandt sind und dann später etwas Bedrängendes oder sogar Beängstigendes haben. Dennoch würde ich auch Anna recht geben, es gibt diese plakativen Momente im Film, das sind dann für mich auch die Schwächeren, du hast das Jesus-Püpplein genannt, das ist diese Sequenz, wenn dann eben Agnes diesen Kinderwunsch schon sehr lange hegt und einsehen muss, dass er wahrscheinlich nicht wahr wird, dann klaut sie aus der Kirche so eine Wachspuppe, die dann in sehr schnellen Schnitten sich zwischen das Geschehen schiebt und die dann natürlich auch schmelzen muss. Ich würde sagen, ja, da rutscht das Teufelsbad tatsächlich kurz in das Klischeehafte ab. Es ist aber erstaunlich wenig, meiner Meinung nach, für die Geschichte, die er erzählt. Und Mathis, du hast es schon gesagt, die Natur und ihre Ambivalenzen sind das andere, was der Film meiner Meinung nach sehr gut zeigt. Also, dass wir sowohl das Schöne in der Natur haben, dass wir eben Agnes am Anfang sehen, wie sie diesen Blumenkranz webt und dann am Ende eher die negativen Erscheinungen innerhalb der Natur an Bedeutung gewinnen, diese toten Fischaugen. Ich glaube, du hast ja auch bereits gewarnt, also dass man quasi über die Bildwelten selbst im neutralen Settings, die Natur ist für sich genommen ja erstmal nichts Böses, dass man diesen Abstieg daran mitverfolgen kann.
Ich habe noch einen Gedanken zum Thema Spiritualität, wo du auch gerade von der Natur sprichst. Vielleicht könnte man ja auch diese naturverbundenen Szenen von Agnes, die auch ein bisschen drüber hinausgehen, was man vielleicht üblicherweise machen würde, ne? So Steine sammeln und das Knacksen der Bäume schön finden, ist vielleicht eins, aber sie führt sich ja Schmetterlinge oral ein, unter anderem. Vielleicht zeigt das auch in ihrer Naturverbundenheit eine Chance auf eine alternativere Spiritualität, die eben nicht christlich, institutionell und so weiter ist, ne? Also eher so eine naturverbundene Art von Spiritualität und vielleicht sollen auch die Bilder der Wolkendecken dann eben nicht den lieben Gott darstellen, sondern eher sowas in die Richtung. Das fände ich dann, also ich stimme dir zu, diese Religionskritik irgendwie ein bisschen zu brechen, das wäre nicht so sinnvoll, aber es könnte durchaus damit leben, wenn der Film vielleicht eine Differenzierung aufmacht zwischen der institutionalisierten christlichen Kirche und einer anderen Art von Spiritualität, die vielleicht die vielleicht tatsächlich auch für Agnes Depression irgendwie Trost spenden könnten, sehr viel besser, als dass die Dinge können, die da in ihrer Welt bestehen.
Da würde ich dir auch zustimmen. Also das muss ich vielleicht auch nochmal präzisieren. Ich finde, das Teufelsbad ist kein Film, der mit individuellem Glauben abrechnet, sondern genau wie du es gerade umschrieben hast, mit dem Institutionalisierten, ne? Und der Gefahr, die daraus erwachsen kann, aus den Strukturen, die einengen und eben auch bestrafende sein können. Weil Agnes wird uns auf der anderen Seite ja gerade zu Beginn nicht nur in der Natur als glücklich gezeigt, sondern auch beim Rosenkranzbeten. Also sie ist ja eine gläubige Figur. Also der Glaube ist ja erstmal nicht der Abstieg per se, sondern dann dieser ängstigende Glaube, der Aspekt daran, der eben der Bestrafende ist, der sie dann auch in diese Tat letztlich stürzt. Aber wie hast du das wahrgenommen, Anna?
Ganz ähnlich. Also es ist ja sicher eine religiöse Person, die in diesem Glauben auch Befreiung findet. Und das findet sie ja auch am Schluss, sonst müsste sie das ja alles gar nicht tun. Und sie wird ja einfach so dargestellt als eine Frau, die vielleicht in einer anderen Zeit eine Künstlerin sein könnte, aber eben in diesem restriktiven Umfeld und zu dieser Zeit sich eben in dieser Richtung nicht entfalten kann.
Wir haben jetzt schon das Ende öfter mal angesprochen. Ich würde gerne auch nochmal auf das Ende selbst und wie es denn wirkt zu sprechen kommen. Die Beichtszene haben wir mehrmals erwähnt. Das ist das, was sich quasi ereignet, nachdem Agnes besagten fremden Jungen getötet hat. Also sie beschließt dann, sterben zu wollen auf diese sehr grausame, für alle Beteiligten Art und Weise. Sie lässt sich von ihm den Weg zeigen, gibt vor, ihm dann eigentlich eine kleine Belohnung dafür geben zu wollen. Er sticht ihn dann aber in die Halsschlagader. Das sehen wir tatsächlich auch sehr ausführlich. Dann gibt es eben diese Beichtszene, wo sie dann nochmal alles sich von der Seele reden kann. Die Kamera hält da sehr lange auf ihr Gesicht aus der Vogelperspektive. Es gibt keine Bewegung. Es ist eine sehr sehr einnehmende Sequenz, wie ich finde. Und dann gibt es nochmal einen harten Bruch. Wir sehen nämlich auch ihre Hinrichtung, wie sie zunächst festgespannt wird auf eine Art Bahre, die hinter einem Pferd hergezogen wird, eingewickelt in einem Fell oder besser gesagt fixiert in einem Fell. Er wird eine Haube aufgesetzt, sie wird mit dem Schwert enthauptet und dann bricht eine Art Feststimmung aus. Die Menschen haben Becher dabei, versammeln sich um die Leiche, fangen das Blut ein, trinken es teilweise oder kaufen eben auch Finger und Zehen. Matthias, wie hast du das Ende von Des Teufels Bad wahrgenommen? Ist es die richtige Entscheidung, dass Franz und Fiala am Schluss nochmal auf Drastik setzen?
Ja, ich finde, das ist auch so ein krasses Wechselbad der Gefühle natürlich, ne? Also einmal bei Anja Plasch selbst. Ich wusste auch vorher nicht, dass in der Logik der Beichte dieser Pfarrer also gar nicht zwingend Ego te absolvo sagen müsste. Das heißt, man kann nachvollziehen, dass sie da so einen Switch von Verzweiflung zu Erlösung macht in dem Moment, wo sie von ihren Sünden freigesprochen wird. Und als sie dann so verrückt zu lachen beginnt, da wirkt das fast so, als könnte sie selbst kaum glauben, dass der Quatsch funktioniert hat. Irgendwie so, ne? Also sehr viel ernsthafter als das natürlich. Aber ja. Und dann finde ich, auf dem Richtplatz, ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, gibt es diesen zweiten kleinen Moment von weiblicher Solidarität irgendwie, als nämlich das Mädchen im Publikum in ihr Lied, das sie zur Ehre der Gottesmutter anstimmt, mit einstimmt, bis das dann ja sehr ruckartig, schockierend dann durch den Hieb des Henkers beendet wird und dann aber sofort auch wieder Party ist. Also ich finde interessant, dass es so intradiegetisch Tanz und Musik gibt nur bei Hochzeiten und bei Hinrichtungen. Das sind scheinbar die zwei Gelegenheiten, zu denen Freude erlaubt ist in dieser Welt. Und ich habe noch gelesen, dass selbst dieses Bluttrinkritual dort am Ende, also es wird dann mit einem Eimer das Blut, das aus dem enthaupteten Rumpf der Agnes herausspritzt, aufgefangen und die DorfbewohnerInnen kommen mit ihren Bechern und trinken das Blut. Selbst das ist wohl historisch verbirgt, was einfach verdeutlicht, dass man wirklich keinerlei Übersinnlichkeit oder Übertreibung braucht, um sehr effektiven Horror zu erzeugen. Die Realität ist schlimm genug.
Ja, so ging es mir auch. Ich hatte das nochmal nachgelesen, weil ich mir auch dachte, das kann ja wohl nicht so sein. Ne? Also dass das dann, ich hätte mir genau das Gegenteil vorgestellt, dass man eben, wenn man sie als depressive Person, als als Mörderin dann letztlich auch wahrnimmt, was ja wie gesagt alles auch religiös negativ aufgeladen ist, dass man sich eher von so einer Leiche fernhält und nicht im Gegenteil das sogar als glücksbringend wahrnimmt. Mir persönlich ging es mit dem Fest dann aber auch, ja, ich fand, das war sehr schade am Ende, dass man da dann gar nicht in dem, was man erzählt hat, sondern wie man dabei ausgestattet war, nochmal eher mit einem negativen Punkt endete. Denn wo eben die Bilder ansonsten sehr, sehr naturalistisch sind, sehr, sehr überzeugend, sehr diesen Eindruck von Authentizität unterstreichen, finde ich, ist da einfach sind die Effekte sehr, sehr schlecht gewesen. Also dann auch die Attrappen von Füßen, von Händen, auch wie das Blut spritzt, das war technisch, handwerklich einfach nicht besonders gut. Aber Anna, wie ging es dir mit den finalen Bildern des Films?
Ich finde das erstes Mal interessant, Mathis, dass du das als so Ausdruck von weiblicher Solidarität gelesen hast, diesen Blickwechsel mit dem kleinen Mädchen. Ich hatte eher da so das Gefühl, dass es so verweist auf, okay, ihr feiert jetzt alle, aber einer von euch oder eine von euch vor allem ist wahrscheinlich die Nächste. Und wer weiß, wie es diesem kleinen Mädchen in diesem System weiterhin gehen wird. Und mit dem, mit den Effekten ging es mir da ein bisschen ähnlich. Auch es setzt ja dann diese mittelalterliche Musik ein und es wirkt dann fast wie so ein bisschen so ein Ritterfilm oder so plötzlich. Das hat mich auch ein bisschen rausgeworfen. Gleichzeitig macht es halt sehr stark diese Assoziation zu Hexenverbrennungen oder so auf, die ja auch durchaus sehr wichtig ist für diesen Film.
Mir ging es auch mit dem Mädchen ähnlich wie Mathis, wobei vielleicht ist es ein Dazwischen zwischen euch beiden. Also Solidarität ist vielleicht ein etwas zu großes Wort, aber Verbundenheit durchaus. Und die Verbundenheit kann ja auch durch einen wissenden Blick ausgedrückt werden. Auch wenn das Mädchen für sich genommen eigentlich zu jung wäre, wirkte es auf mich so, wie du es angedeutet hast oder ausgedrückt hast, Anna. Sie weiß darum, was Frauen blüht. Auch wenn sie es vielleicht nicht ausdrücken kann, nicht verbalisieren kann, ist da, als wäre da ein gewisses Bewusstsein dafür angedeutet. So habe ich das diesen Moment wahrgenommen.
Ich finde die Interpretation total gut auf jeden Fall, dass man da sieht, dass das vermutlich in die nächste Generation weitergegeben wird. Vielleicht ist es, also es wirkt auf mich trotzdem wie so ein kurzer Hoffnungsschimmer, vielleicht allein atmosphärisch, weil das halt schön ist, diese beiden gemeinsam singen zu hören, der aber dann natürlich jäh beendet werden muss, aufgrund irgendwie der realistischen Härte, die man dort abbilden will. Also vielleicht ist es eher so eine Chance auf Solidarität, dass man denkt, es gibt da ja irgendwie ein gemeinsames Leidtragen, das vielleicht dazu führen sollte oder könnte, dass man sich solidarisiert, aber in der Welt, in der wir uns befinden, ist das nicht möglich und deswegen kommt dann sofort der Hieb mit dem Schwert und unterbricht das hier.
Auch interessant, ja. Ja, ich glaube, es ist ambivalent, meiner Meinung nach, zu lesen. Du hast einerseits den positiven Aspekt, eine Art der Verbundenheit und auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Andeutung, Achtung, es wird weitergehen, ne? Also weil es eben ein kleines Mädchen ist, das sie da anblickt. Was für mich nur stringent wäre für das Teufelsbad, dass man da auch wieder angenehm ambivalent bleibt. Damit sind wir dann auch schon fast am Ende der Folge angelangt und da steht immer eine obligatorische Frage, nämlich muss man diesen Film gesehen haben? Anna, was würdest du sagen?
Ja, ich finde, man muss diesen, auch wenn ich jetzt immer wieder auch mal Kritik geäußert habe, finde ich schon, dass man sich diesen Film auf jeden Fall ansehen sollte. Ja, ich finde ganz spannend, wir haben jetzt eigentlich über ein Thema relativ wenig geredet, nämlich wie der Film eben diese Kinderlosigkeit verhandelt. Und da möchte ich ganz gern noch so anmerken, dass auch dieses Bild von der kinderlosen Frau, die dann in den Wahn abgleitet oder die dann eben eine Gefahr für andere Kinder wird, so ein bisschen die kinderlose Frau, die zur Hexe wird oder so, dass das eben auch so eine Ebene in diesem Film ist, die auch eigentlich ein recht altes Sujet von Horrorfilmen bedient. Trotzdem verhandelt der Film das ein bisschen anders und ich denke, dadurch ist es auf jeden Fall sehenswert.
Mathis, was denkst du dazu? Muss man das Teufelsbad gesehen haben?
Man kann sich natürlich vorher überlegen, ob man sich den Themen des Films und seiner niederschmetternden Atmosphäre aussetzen möchte Und wenn man das möchte, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
Mir geht's ähnlich. Ich finde, man muss gewappnet sein auf diesen Film, auch wenn er nicht mit den klassischen Mitteln des Horrorfilms arbeitet, ist er sehr verstörend, wie wir eingangs schon gesagt haben. Für mich ist er aber dennoch, wenn man ihn als Horrorfilm begreifen möchte, der stärkste des bisherigen Jahres, nachdem ich andere Anwärter auf diesen Titel wie Long Legs oder Cuckoo eher enttäuscht haben und doch eher Stil über Substanz gestellt haben. Ich finde, beides Teufelsbad ist beides sehr vorhanden. Deswegen würde ich den Film auch weiterempfehlen und hinzufügen würde ich auch noch, dass er aufgrund der unbeleuchteten Frauengeschichte, die er eben zeigt, einen besonderen Stellenwert hat, denn auch das hat Anja Plaschke in einem Interview gesagt, eigentlich kennen wir aus der Zeit nur Kaiserinnen und vermeintliche Hexen und das fügt auch nochmal eine andere Facette des bäuerlichen Lebens hinzu. Genau, bevor wir uns verabschieden, gibt es bei Katz dann auch nochmal die Möglichkeit, auf etwas hinzuweisen, das ihr zuletzt gesehen oder gelesen habt, das euch besonders gut gefallen hat oder eben auch auf ein Projekt. Mathis, gibt es da was bei dir?
Ja, ich verweise an der Stelle auf den sehr charmanten Indie-Coming-of-Age-Horror aus Quebec, nämlich Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person. Ein Titel, der eigentlich schon alles verrät, worum es geht. Ich überlege gerade, wie er auf Deutsch genannt wurde. Feinfühlige Vampiren sucht lebensmüdes Opfer. Ein Film, der leider nicht ins Kino gekommen ist in Deutschland, aber den es jetzt auf den VOD-Plattformen gibt und der ja von einer jungen Vampirin handelt, die nicht auf die Jagd gehen möchte, weil sie empathisch ist und dann auf einen suizidalen jungen Mann trifft und man denkt, das könnte eine Win-Win-Situation sein. Und allein für die Szene, in der es gibt quasi so eine erstes Mal Szene in diesem Film zwischen diesen beiden recht schüchternen TeenagerInnen-Figuren, in der sie ihn beißen und austrinken soll und die beiden haben eine Platte aufgelegt, um zu versuchen zu entspannen und in Stimmung zu kommen und so. Aber dann wollen ihre Spitzeneckzähne nicht hervorkommen. Das ist so eine süße und witzige Szene. Also allein dafür, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen des ganzen Filmjahres. Allein dafür würde ich den empfehlen.
Anna, worauf willst du am Ende noch hinweisen?
Ich verlasse ein bisschen die Filmwelten und empfehle Naomi Kleins politisches Sachbuch Doppelgänger, das von einem ganz anderen gegenwärtigen Grusel erzählt, nämlich von den Parallelwelten von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern im Internet. Und das ist auch eine sehr erhellende Lektüre.
Ich verlasse auch die Filmwelt, bleibe aber nah. Bei mir geht es um eine Serie, die gerade auf RTL Plus gestartet ist, und zwar um Angemessen Angry. Es ist ein Debüt von Elsa van Damke und ich war sehr überrascht davon. Es ist eine sehr kurze Serie, sie dauert gerade mal 2 Stunden insgesamt und sie spielt ausgerechnet im überstrapazierten Superhelden-Genre und möchte in diesem Kontext von sexualisierter Gewalt erzählen. Ich habe erstmal sehr Schlimmes dahinter vermutet. Das klingt, finde ich, nach platten Pop-Feminismus Statements. Das ist es aber überhaupt nicht. Es ist eine der dezidiertesten Abrechnungen mit sexualisierter Gewalt, die ich seit langem gesehen habe. Die Serie ist genau deswegen so stark, weil sie sich nicht darum bemüht, Kritik in bekömmliche Dosen zu verpacken oder irgendwie für ein breites Publikum verdaulich zu machen, sondern sie ist sehr deutlich in ihrer Anklage, vermittelt dabei auch ganz nebenbei sehr viele Fakten über sexualisierte Gewalt, die eigentlich für sich sprechen, und auch die Handlung selbst ist sehr charmant, auch wenn das Superhelden-Genre eigentlich für sich genommen so abgedroschen ist. Denn es geht um Amelie. Sie arbeitet in einem Hotel als Zimmermädchen, wo sie während der Arbeit vergewaltigt wird. Daraufhin entwickelt sie Superkräfte und nimmt dann als Hysteria Rache an den Tätern, die vor allem darin besteht, dass sie ihre Taten öffentlich macht in Form von Bekennervideos. Damit sind wir nun ganz am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden für die wirklich spannende Diskussion zu Des Teufels Bad, auch wenn wir uns recht einig waren, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Tschüss, danke.